Seine Ermordung, also die von Gandhi 1948, machte ihn ja, das kann man sagen, zum Märtyrer. Nicht wenige Menschen assoziieren mit Gandhi Gewaltlosigkeit und denken zum Beispiel an seinen erfolgreichen Salzmarsch aus Protest gegen das Monopol, das Salzmonopol der britischen Kolonialmacht in Indien. Über dieses Bild und natürlich auch diesen Mythos von Gandhi wirst du referieren. Im Vorfeld des Vortrags gab zum Beispiel im Forum von Radio Korax einige Äußerungen, zum Beispiel eine, die ich jetzt gern zitieren möchte. Da stand: Ich finde es beschämend, wie sich über Gandhi lustig gemacht werden soll. Gandhi steht für bedingungslosen Pazifismus. Warum soll das denn schlecht sein? Ja, da sind wir schon bei diesem Bild. Also Gandhi, der mit dem Konzept des gewaltfreien Widerstandes eben das Ende der britischen Kolonialherrschaft über Indien herbeigeführt hat, wo man sagen muss, okay, sein Prinzip, das ging doch schon auf. Dennoch, Peter, du wirst ein anderes Bild von Gandhi morgen zeichnen. Welches?
Ja, mir geht es in allererster Linie darum, die Frage nach seiner Ideologie zu stellen und diese einfach kritisch zu beleuchten. Man muss sich das einfach mal vor Augen führen. Diese Satyagraha-Ideologie, wie er das selbst ja nannte, ist letztendlich nichts weiter als eine radikale Verzichtsutopie, die er für alle Menschen weltweit einfordert, die eben sich aus Gewaltfreiheit, Besitzlosigkeit und Keuschheit, also sexueller Enthaltsamkeit, zusammensetzt und die er eben als, ja, man kann sagen, Vision des indischen Staates, den er sich erträumte, ja, als unabdingbar gesetzt hat. Und es geht eben darum, genau dieses zu kritisieren. Wenn man nämlich dann im Einzelnen mal betrachtet, welche Forderungen tatsächlich mit Gandhis Vision eines freien Indien verbunden waren, dann kann eigentlich einem nur das Gruseln kommen, um es einfach mal so zu sagen.
Ich denke, eine Frage, die da auch eine Rolle spielt, ist, wo findet man denn diese Prinzipien heute noch von Gandhi? Klar, die Friedensbewegung bezieht sich immer wieder auf ihn. Man sieht auf Demonstrationen oder auch bei Redebeiträgen so die Zuschreibung, er ist ein Visionär des Konkreten. Du hast jetzt auch in der Bahamas was geschrieben und sagst quasi, dass so dieser Weg der Gewaltlosigkeit von Gandhi sich als Sackgasse erwiesen hat. Mehr noch, du siehst auch Überschneidungen, Anknüpfungspunkte von der Friedensbewegung, von pazifistisch eingestellten Menschen mit Neonazis. Wo siehst du diese Verknüpfung, diese Anknüpfungspunkte?
Generell würde ich erstmal sagen, oder ist es so, wenn man sich mit der Gandhi-Rezeption beschäftigt, also beispielsweise auch, wie Gandhi zu seinen Lebzeiten selbst jetzt speziell in Deutschland aufgenommen wurde, also zur Weimarer Republik, wird man feststellen, dass es eben überwiegend deutschnationale und völkische Kreise waren, die sich positiv auf Gandhi bezogen. Und das aus nicht und das durchaus aus gutem Grund. Was eben gerade Nazis beispielsweise am meisten an Gandhi fasziniert, ist eben seine Satyagraha-Ideologie, die eben gerade die Selbstauslöschung des Individuums betreibt und einfordert, dass sich das einzelne Individuum für die Gemeinschaft, für den imaginären Staat ja auch mit seinem Leben zu opfern hat. Was man ja dann durchaus auch an der indischen Unabhängigkeitsbewegung beobachten konnte, wo dann eben Gandhis Anhänger, die sich selbst als Satyagrahi bezeichneten, was so viel wie gewaltfreie Kriege bedeutet, eben auch mit ihrem Leben ja sich für die vermeintlich gute Sache einsetzten und sich eben niederknüppeln, erschießen ließen und eben genau das ganz bewusst in Kauf nahmen. Ich denke, das ist ein zentraler Punkt, der gerade vielleicht auch Nazis an Gandhi so fasziniert. Ein weiterer Grund ist eben gerade diese Zivilisationsfeindschaft Gandhis. Also wirklich die Stellungnahme gegen so etwas wie öffentliches Bildungssystem, Gesundheitswesen, letztendlich gegen das bürgerliche Rechtssystem in seiner Ganzheit. Gandhi wollte ja eben keine Gesellschaft, sondern sehnte sich quasi diese feudalen Dorfgemeinschaften des indischen Feudalismus wieder herbei, wo eben das vermittelte Recht der bürgerlichen Gesellschaft völlig verschwindet und das Recht des Stärkeren herrscht, sprich das Recht der Sippe, der Blutsgemeinschaft, der Familie. Und das ist denn eben auch der Grund oder der Punkt, den Gandhis Gesellschaftsverständnis im Ganzen ausmacht. Betrachtet man sich seine Aussagen dazu, wird man eben feststellen, dass es letztendlich zugespitzt um nichts anderes als eine Blut- und Bodenideologie geht.
Sehr zugespitzt das natürlich. Du gehst noch weiter und sagst auch, dass die Leute, die nach Gandhis Prinzipien ja nicht leben, aber das immer wieder fokussieren und auch wieder ins Gespräch bringen, eine regressive Sehnsucht haben. Nun ist es ja so, dass eben Gandhi bis zu seiner Ermordung, du hast es schon gesagt, relativ ja sehr einfach, sehr auch unabhängig gelebt hat. Du beziehst das nun jetzt auch als Zivilisationsfeindlichkeit ja aus. Ich finde ein bisschen, dass das schon ein krasser Gegensatz ist zu diesem Friedensbild, was er zeichnet. Also so immer wieder fokussiert hat, oder zumindest ist das so überliefert, dass er von vollständiger Abrüstung gesprochen hat, dass es darum ging, zum Beispiel Militärsysteme zu emanzipieren, also quasi abzuschaffen. Wie kommst du trotzdem dazu, immer wieder von so einer Zivilisationsfeindlichkeit bei Gandhi zu sprechen?
Ich kann das vielleicht mal mit einem Zitat verdeutlichen, um das vielleicht noch mal ein bisschen besser auf den Punkt zu bringen. Also Gandhi schrieb 1909, ich zitiere: Indiens Rettung liegt im Verlernen all dessen, was es in den letzten 50 Jahren gelernt hat. Eisenbahn, Telegraph, Krankenhäuser, Advokaten, Doktoren, all dies muss verschwinden und die sogenannten besseren Kreise müssen bewusst und gläubig und gezielt das einfache Bauernleben leben. Im Wissen, dass dieses Leben das wahre Glück bringt. Ich denke, das sagt schon so ziemlich alles aus, was es in Bezug auf Gandhi und seinem Verhältnis zu Gesellschaft oder Zivilisation vielmehr zu sagen gibt. Also wirklich der Wunsch nach ja, regressiven Dorfgemeinschaften, in denen die Familie alles ist und das Individuum nichts zählt. Und wenn man sich dann einfach mal auch noch die Zitate oder die Texte von Gandhi vornimmt, wird man dann auch feststellen, dass er keineswegs der große Humanist war, als der immer gehandelt wird. Wenn er dort beispielsweise allen, das ist jetzt wieder ein Zitat, die familiären Bindungen missachten, also alle, die sozusagen aus diesen Zwängen fliehen wollen, als wilde Tiere und Rohlinge denunziert.
Es geht ja also auch darum, so zu zeigen, dass es eben Gandhi auch darum ging, so einen Kampf zu führen gegen Sinnlichkeit und Freude, wenn ich das richtig interpretiere.
Das ist korrekt, ja.
Nun höre ich aber auch schon die Stimmen, die sagen, dass das ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Also so diese Faszination am einfachen Leben und die Zivilisationsfeindlichkeit in einen Topf zu werfen. Dennoch, ich habe vor kurzem einen Kommentar gelesen von Salman Rushdie, der schrieb, das Dumme an dem idealisierten Gandhi ist, dass er so verdammt langweilt und nicht viel mehr hergibt als ein Sprachrohr für Moralpredigten und Haussprüche. Das hat der indische Autor Salman Rushdie vor kurzem gesagt und kommentiert dann eben jene Figur, also Gandhi, die, das muss man schon sagen, in ja, vielen Geschichtsbüchern und ja auch in Lobpreisungen immer wieder genauso auftaucht als Ikone des gewaltlosen Widerstandes. Und für mich spielt dann vielleicht auch noch eine andere spannende Frage eine Rolle, also inwieweit denn Geschichte die damit verbundenen Inhalte mit dem Moment ihrer Ausschlachtung eben so zum Spektakel verkommen. Also wo dann Nostalgie, Mythologisierung, zum Beispiel bei der RAF dann auch Style, ziemlich oberflächlich rüberkommen und Hand in Hand gehen. Du schreibst nun, dass in dem Artikel in der Bahamas von den 68er Sit-ins bis zu den 2007er Blockaden des G8-Gipfels die Linie reicht des sogenannten zivilen Ungehorsams in Deutschland, in der man sich auf den Prediger der Gewaltlosigkeit bezieht, also eben auf Gandhi. Nun ist die Frage, die ich mir da stelle, wie sieht denn aus deiner Sicht so eine Alternative aus, zum Beispiel in einem Umgang mit so einem Event wie den G8-Gipfel?
Mir geht es nicht darum, irgendwelche Alternativen aufzuzeigen, sondern vielmehr eben Gandhis Ideologie als das zu denunzieren, was sie ist. Das hatte ich ja bereits erwähnt, eben menschenfeindlich und zivilisationsfeindlich. Und ich denke durchaus, dass eben auch Gandhis Ideologie genau dort angekommen ist, wo sie hingehört. Wenn man sich jetzt beispielsweise einfach mal die globalisierungskritische Bewegung oder die No-Global-Bewegung anschaut, in der er durchaus Gandhis Ideologie eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Gerade in Person einer der Wortführerinnen der Rede, also sprich Arundhati Roy, dort sie selbst und ein Teil der Bewegung spricht eben genau das aus, was Gandhi auch einforderte. Also beispielsweise, um das vielleicht an einem konkreten Beispiel zu machen, diese sogenannten Wirtschaftsalternativen, die in der No-Global-Bewegung gehandelt werden, bei denen sich auch immer mal wieder auf Gandhi bezogen wird, ist eben nichts anderes als dieses schlechte Leben, dieses bäuerliche Leben in diesen Dorfgemeinschaften, die schon Gandhi forderte. Und insofern ist es durchaus auch sehr konsequent von der globalisierungskritischen Bewegung, sich auf Gandhi zu berufen. Also sie, würde ich jetzt sagen, wissen einfach ganz genau, worum es Gandhi ging und schreiben sich eben auch seine Forderungen auf die Fahnen. In etwas modernisierterer Form zwar, aber ja, durchaus konsequent.